herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug aus dem Kapuziner in Ravensburg. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven und mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Mein Name ist Fabian Bingenheimer, ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. Am 8. März 2026 wird der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt. Darum spreche ich mit Menschen, die im Wahlkreis Ravensburg-Tettnang direkt für den Landtag kandidieren. Mich interessiert, wer die Menschen auf dem Wahlplakat sind, welche Visionen sie für unsere Zukünfte haben und was sie konkret tun, um ihre Zukünfte wahrscheinlicher werden zu lassen. Meine heutige Gästin ist Antje Rommelsbacher. Hallo.
Hallo Fabian.
Ich könnte mir vorstellen, dass du in letzter Zeit mit ganz vielen Menschen sprichst, in unterschiedlichsten Konstellationen in diesem Wahlkampf 2026. Welche Frage wünschst du dir, dass dir öfter von Menschen gestellt wird?
Das ist aber jetzt gleich eine schwierige Frage zum Einstieg. Also am besten finde ich die Fragen, wenn Menschen was direkt von mir persönlich wissen wollen. Also wirklich mich als Mensch fragen und nicht jetzt als diejenige, die auf dem Plakat abgebildet ist zum Beispiel. Tatsächlich irgendwelche persönlichen Fragen. Kann zum Beispiel sein, wie denkst du denn, dass du das nachher schaffst mit Kindern und in Stuttgart und nicht mehr in Ravensburg, sowas zum Beispiel, finde ich wirklich eine gute Frage, weil dann merke ich, dass derjenige oder diejenige sich für mich interessiert und nicht nur für den Wahlkampf oder für die Kandidatin.
Das ist wunderbar, weil genau darum dreht sich es auch in den nächsten Minuten. Bleiben wir gerade nochmal in diesem Setting, dass du mit vielen Menschen im Gespräch bist. Die stellen dir so Fragen, was kommen da für Fragen, die für dich vielleicht manchmal auch ein bisschen am Thema vorbei sind?
Um nochmal wirklich auf das Familienthema zu kommen, bei der Kandidatenvorstellung, also bevor ich nominiert wurde, haben wir so eine Runde durch den Wahlkreis gemacht und hatten verschiedene Veranstaltungen. Da waren wir ja drei Kandidaten, bevor ich dann die Nominierung gewonnen habe. Und da war zum Beispiel eine Frage, da hat einer gesagt, ja, jetzt hast du gesagt, du hast drei Kinder und wie willst du das denn dann überhaupt machen, in Stuttgart zu arbeiten und nicht mehr hier? Und dann war ich ganz perplex, weil mein Mann und ich haben drei Kinder und wir machen das natürlich als Team und haben das auch als Team entschieden, dass ich das mit der Kandidatur versuchen will. Und so ein bisschen vorwurfsvolle Fragen, die stören mich dann schon so ein bisschen so nach dem Motto, kann ja gar nicht funktionieren.
Wenn du schon deine Kinder ansprichst, wie alt sind die denn?
Die sind 19, 17 und 11.
Okay. Ja, also bei 19 und 17 hatte ich das gerade so im Kopf, na gut, also man kümmert sich natürlich um die Kinder, aber die können ihren Alltag auch alleine bewältigen.
Genau. Meine Älteste ist schon mit der Schule fertig. Der Mittlere macht jetzt gerade Abitur dieses Schuljahr. Und die Jüngste, die ist erst in der 6. Klasse, die hat noch ein bisschen. Aber wie gesagt, wir machen es als Team, mein Mann und ich. Und der ist ja dann auch noch da.
Der ist dann auch noch da, okay. Nach solchen Gesprächen, was möchtest du denn, dass die Leute danach über dich sagen würden? Auch gar nicht über die CDU. Sondern über dich. So, ich war jetzt am Samstag auf dem Markt zum Beispiel und dann habt ihr ja so einen Stand. Was hast denn du für einen Wunsch? Mit welchem Bild sollen denn die Leute nach Hause gehen?
Dass die überhaupt einen persönlichen Eindruck von mir haben. Also wenn ich in so einem kurzen Gespräch am Infostand das schaffe, dass derjenige dann denkt, naja, das war jetzt ein gutes Gespräch, ich traue der zu, dass sie das kann als Abgeordnete, dann war das natürlich erfolgreich. Oder auch, wenn jemand mit einer kritischen Frage kommt, dass ich dann schaffe, zumindest ein Gespräch mit demjenigen überhaupt zu führen. Das ist nämlich auch nicht immer so einfach der Fall.
Warum?
Weil manche Leute gar nicht ins Gespräch gehen wollen, die an den Infostand kommen. Die wollen einfach erstmal ihren Frust loswerden. Und wenn man es dann aber schafft, trotzdem ein Gespräch zu führen und am Schluss dann vielleicht ein, zwei eigene Gesichtspunkte zu dem Thema demjenigen erzählen zu können, dann fand ich das ein erfolgreiches Gespräch. Weil alle überzeugen kann man natürlich nicht.
Du hast ja gerade schon gesagt, dich freut es, wenn die Leute was auch über dich wissen möchten. So würde auch ich das gerne wissen. Wo bist du denn aufgewachsen?
Also ich bin geboren und aufgewachsen in Markgröningen. Das ist 20 Kilometer nördlich von Stuttgart, also zwischen Stuttgart und Heilbronn. Bin dann in die Schule gegangen, habe da Abi gemacht und habe dann 1994 angefangen, in Konstanz Jura zu studieren. Mhm. Und da habe ich dann das Studium auch fertig gemacht nach 4 Jahren. Und mein Referendariat dann in Ulm und in Augsburg und in Wien gemacht und bin dann war dann ein Jahr lang als Rechtsanwältin in Wendlingen tätig und bin aber schon seit über 20 Jahren hier in Ravensburg. Mhm.
Was glaubst du aus deiner Kindheit, aus der Zeit, was steckt denn da heute noch in dir?
Heute noch steckt in mir, dass ich mit zwei Schwestern aufgewachsen bin, die sind Zwillinge, 2 Jahre jünger als ich. Und mein Vater hat bei meiner Hochzeitsrede gesagt, dass ich schon ganz früh immer es wichtig fand und aber dann auch geschafft habe, wechselnde Koalitionen mit den Schwestern zu bilden. Also wenn es um irgendwas ging, habe ich mich dann eben mal mit der einen und mal mit der anderen zusammengetan, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen geprägt. Also tatsächlich mit den Schwestern aufgewachsen zu sein und da dann auch seine Position auch behaupten zu müssen. Weil mit Zwillingen ist es gar nicht so einfach als Dritte, weil die sind oft ein bisschen enger.
Mhm. Aus was für einem Umfeld, Elternhaus kommst du? Als ich diese Fragen so aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, bei meinen ersten Bewerbungen habe ich in meinen Lebenslauf reingeschrieben, was meine Eltern so machen. Ja, also Elektromeister und Arzthelferin. Und meine ganze Familien-Background ist ziemlich bildungsfern. Mhm. Viele haben dort auch gar keine Schulabschlüsse in meiner Familie. Wie war das in deiner Familie?
Ich glaube, das hat man auch früher so gemacht mit dem Lebenslauf, den Beruf der Eltern reingeschrieben. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Also ich bin tatsächlich in einem eher bildungsnahen Elternhaus aufgewachsen, wenn du das so sagen möchtest. Meine Mutter ist Apothekerin gewesen, selbstständig mit eigener Apotheke. Mein Vater war Chemiker, bei der BASF angestellt. Und eigentlich war es in meinem Eltern oder von meinen Eltern war es, glaube ich, selbstverständlich, dass wir alle drei Mädels studieren. Also wir hätten auch was anderes machen können, aber das haben die schon so ein bisschen vorausgesetzt, dass das so durchläuft. Schule, Studium. Ja, genau, so war das.
Wie wohnst du denn heute hier in Ravensburg? Du bist seit 20 Jahren hier. Wie ist denn so heute deine Situation? Also ich will jetzt ja hier keine Straßenadresse wissen, das, sondern ja.
Also wir wohnen in der Innenstadt von Ravensburg, haben da ein Häuschen und ja, sind eben wirklich hier. Also ich bin hier richtig gut angekommen. Mein Mann ist Ravensburger, deswegen war es für mich auch dann, als ich hierher gezogen bin, natürlich ein bisschen einfacher vielleicht, wie wenn die ganze Familie erstmal neu ankommen muss. Ja, also. Mhm.
Das heißt, ihr wohnt nicht zur Miete, ihr habt ein Haus?
Genau, wir haben ein Haus.
Mhm. Was wohnen da so für Leute drumherum? Wie kann ich mir so eure direkte Nachbarschaft vorstellen? Was
die ist ganz gemischt. Es gibt mehrere Mehrfamilienhäuser bei uns in der Straße mit Studenten. Es gibt Rentner in der Straße. Es gibt auch Familien. Also wirklich bunt gemischt. Ja. Mhm. Und es ist sehr innenstadtnah, also jetzt nicht irgendwie.
Was beschäftigt die Leute da so konkret?
Der Verkehr. Wir wohnen in der Fahrradstraße und da haben die Fahrradfahrer, wie es eigentlich sein sollte, nicht immer Vorfahrt. Mhm. Und das ist in der Straße ein großes Thema. Ja, aber ansonsten sind wir mit ein paar Leuten in der Straße besser bekannt, mit einer Familie befreundet. Aber sonst ist es, finde ich, eher so ein bisschen anonymer auch. Wir haben einmal ein Straßenfest gemacht. Da gab es aber leider keine Wiederholung, obwohl das sehr nett war, aber müsste man vielleicht mal wieder machen.
Okay. In der ganzen Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich ja jetzt vielleicht das erste Mal mit Mandatsträgern auf so einer Landtagsebene auseinandergesetzt und habe mich dann gefragt, wem ist denn eigentlich so eine Landtagsabgeordnete, ein Landtagsabgeordneter am Ende des Tages verpflichtet und ich habe mir dann so die naive vielleicht Vorstellung zusammengebaut, dass man sich ja ganz am Ende vor allem selber verpflichtet ist und seinem Gewissen und dass das einen gewissen Wertekompass vielleicht voraussetzt. Wie würdest du das sehen?
Also in Abstimmungen auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, weil es ist ja ein freies Mandat und ich muss das mit meinem Gewissen vereinbaren können, wie ich da abstimme bei Entscheidungen. Aber ich fühle mich tatsächlich den Wählerinnen und Wählern oder den Einwohnern, nicht nur den Wählerinnen und Wählern, den Einwohnern hier im Wahlkreis verpflichtet, weil ich bin diejenige, die Bevölkerung aus dem Wahlkreis in Stuttgart vertreten muss und auch deren Belange. Also ich bin ja da nicht als Antje Rommelspacher nachher hoffentlich, im Parlament, sondern ich bin da als die Abgeordnete hier vom Wahlkreis. Und Abgeordnet sagt ja schon das Wort, also ich bin dann da quasi hingeschickt vom Wahlkreis, um dann hier die für die Menschen im Kreis da zu sein.
Wenn es dann hart auf hart kommt, ja, wir stellen uns jetzt mal eine heftige Entscheidung vor, die man dann so treffen muss und dann musst du abstimmen. Was hat bei dir mehr Gewicht? Die Freiheit des Einzelnen oder die Verantwortung für alle?
Das finde ich jetzt schwierig, so allgemein zu beantworten, weil ich finde, da kommt es schon ein bisschen aufs Thema an. Ich würde aber trotzdem sagen, die Verantwortung für alle hat ein größeres Gewicht, weil so sonst kann Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn man immer nur, also ich kann nicht Entscheidungen für die Freiheit des Einzelnen ausschließlich treffen, weil das sind so viele. Also wie soll ich das denn mit einer einzelnen Entscheidung machen? Also es wichtig ist schon, dass die Gesellschaft insgesamt funktioniert und deswegen würde ich da schon den Schwerpunkt bei so einer Entscheidungsfindung auf der Allgemeinheit, auf der Gesellschaft sehen.
Du bist ja auch schon seit längerem kommunalpolitisch hier im Gemeinderat aktiv und hast doch schon viele andere Dinge bestimmt erlebt. Fällt dir eine Situation ein, in der du schon mal in so einem Entscheidungskonflikt warst, so Freiheit des Einzelnen versus Verantwortung fürs Ganze?
Also der Gemeinderat diskutiert ja immer auch gern über Verkehrsthemen, zum Beispiel bei der Tempo-30-Debatte. Mhm. Also Tempo 30 auf Vorrangstraßen in Ravensburg haben wir ja vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit dem Lärmschutzplan umgesetzt. Und da war es schon so eine Sache, ich wohne selber nicht an so einer vielbefahrenen Straße, kann es mir aber gut vorstellen, wie das ist, an so einer Straße zu wohnen und dass das für die Gesundheit wirklich auch belastend ist, der Lärm. Und das war schon so eine Entscheidung, wobei da haben wir als CDU zum Beispiel dagegen gestimmt, dass das eingeführt wird, ganztägig, genau, ganztägig, weil wir gesagt haben, diesem Lärmschutzbedürfnis nachts, also ab 22 Uhr, zu entsprechen, da sind wir auf jeden Fall dabei. Und das ist wichtig, weil man Schlaf braucht und da Ruhe braucht, um sich zu erholen. Und tagsüber hat jetzt für uns aber haben die negativen Auswirkungen von diesem Tempo 30, also für Verkehrsfluss, für Busfahren, für Unternehmer, die da fahren müssen, hat eben überwogen. Und das war schon so eine Sache, wo man wirklich gut abwägen musste, was ist jetzt wichtiger oder wie treffe ich da meine Entscheidung in der Frage.
Wie triffst du denn Entscheidungen, beziehungsweise wie bildest du dir eine Meinung, um Entscheidungen treffen zu können?
Also ich bin ja Juristin und da ist es meine, oder da lernt man das ja von klein auf, sage ich mal, im Studium, ein Sachverhalt zu subsumieren, also so zu zerkleinern in ganz viele Argumente. Und das hat mir tatsächlich auch in der Schule immer schon am meisten Spaß gemacht in Deutsch. Ich habe immer Erörterung gewählt und nie Gedichtinterpretation, wenn man sich's aussuchen konnte. Also einfach die Pro- und Kontra-Argumente sich anhören und dann aufgrund der eigenen Lebenserfahrung, der eigenen Werte, du hast ja vorher schon gesagt, man braucht einen Wertekompass, um Entscheidungen zu treffen, dann eben abwägen und dann am Schluss sich entscheiden.
Beim Thema Wertekompass, was sind denn Sachen, die dich in deinem Leben ernsthaft geprägt haben?
Ja, wieder wirklich die Familie, Verantwortung für andere. Wir mussten früher als Kinder schon relativ früh auch so ein bisschen Eigenverantwortung leben, weil, habe ich ja vorher schon gesagt, meine Eltern waren beide berufstätig, meine Mutter auch in Vollzeit. Und da hatten wir schon relativ viele Freiheiten, aber auch, es wurde dann auch ein bisschen was erwartet, dass man eben auch dann sich vernünftig mit dieser Freiheit umgeht. Und das hat mich wirklich geprägt, dass man mir was zugetraut hat, schon als Kind und Jugendliche. Und dann musste ich aber auch hinstehen, wenn das dann irgendwie nix war. Also die Freiheit, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, aber auch gleichzeitig, dass Verantwortung eben gefordert wurde.
Werbung! Heute gibt's bei uns im Podcast wieder richtig gutes Zeug. Und wir freuen uns sehr, dass diese Folge unterstützt wird von der Kreissparkasse Ravensburg. Hey, weil ganz ehrlich, richtig gutes Zeug passiert nicht nur auf der Bühne oder in Projekten, sondern auch dann, wenn jemand Heimat möglich macht. Die Kreissparkasse engagiert sich hier in Ravensburg und der Region für Menschen, Ideen und Gemeinschaft. Und auch für das Lichterfest Ravensburg. Und genau das feiern wir, wenn aus Unterstützung nicht einfach nur ein Logo wird, sondern ein echtes Wir bringen die Stadt zum Leuchten. Danke, Kreissparkasse Ravensburg. Werbung Ende!
Ich habe es gerade schon gesagt, du bist schon länger auch hier im Gemeinderat politisch tätig. Was war denn der, oder gab es überhaupt einen Punkt, wo du gesagt hast, ich mag jetzt politisch tätig werden? Warum bist du denn politisch aktiv?
Der Punkt war, als ich nach Ravensburg gezogen bin. Also mein Mann kommt von hier und ich war dann quasi so die neu dazugezogene. Mhm. Und ich wollte aber nicht so quasi das Anhängsel sein von demjenigen, der hier schon ganz viele Leute kennt, sondern meine neue Heimatstadt eben selber kennenlernen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich eben die Stadt in allen ihren Facetten so am besten kennenlernen kann, indem ich dann mich politisch engagiere und bin dann auch, wie das ja oft in Parteien ist, wenn du mitmachen willst, dann wirst du auch gleich in irgendwelche Ämter gewählt und habe dann gleich von Anfang an eigentlich, war ich da aktiv im Ortsverband hier in Ravensburg.
Warum bist du damals zur CDU gegangen?
Das hat einfach für mich am besten gepasst, so vom Gesamtpaket. Ich sage immer, das ist der größte gemeinsame Nenner, da passt nicht immer alles, aber das war so das, was am besten insgesamt gepasst hat. Und ich war da natürlich auch so ein bisschen familiär schon vorgeprägt. Mhm. Also meine Eltern waren beide für die CDU im Gemeinderat in meiner Heimatstadt. Erst meine Mutter, dann mein Vater und dann habe ich eben wirklich auch so das Konservative schon von klein auf über die Erziehung so mitbekommen. Mhm.
Du hast gerade gesagt, es passt dann vieles, aber manches auch nicht. Was passt denn vielleicht nicht?
Also von der Grundeinstellung, was die Partei verkörpert und passt es gut zu meinem Leben, das bezieht sich jetzt eher so auf Einzelentscheidungen. Also was ich zum Beispiel, wo ich zum Beispiel nicht auf CDU-Linie bin, ist zum Beispiel Tempolimit auf Autobahnen. Also da fände ich überhaupt nicht schlimm, wenn wir nur 130 fahren dürften auf der Autobahn. Das würde ich zum Beispiel anders sehen als meine Partei.
Okay.
Ja, aber das kann man ja wirklich eher an Einzelbeispielen festmachen als so im großen Ganzen.
Und was ist denn konservativ für dich?
Konservativ ist für mich das, was gut funktioniert, was gut ist, Werte zu bewahren und nicht ständig zu hinterfragen, sondern wenn man davon überzeugt ist, dass Werte zum Beispiel zu einem gut passen, dann sollte man die bewahren und gleichzeitig aber den Blick immer offen haben, um zu gucken, wie kann denn irgendwas weiterentwickelt werden, aber auf der Grundlage eben von gut funktionierenden Werten.
Mhm. Und was wären da die Kernwerte für dich?
Wie ich vorher schon gesagt habe, Verantwortung für sich und andere, aber auch Eigenständigkeit, also nicht, dass alles irgendjemand anders für mich regeln muss, sondern dass es einen guten Rahmen gibt, wo ich dann mein Leben so eigenverantwortlich wie möglich führen kann.
Okay. Lernen ist ja auch so ein eigenverantwortliches Thema. Da kann man vielleicht Kinder und so reindrücken, ob die das dann aber tun, ist dann irgendwie auch deren, beziehungsweise auch von den Eltern vielleicht die Verantwortung, aber ich für mich als Erwachsener ist komplett meine Verantwortung lernen. Was war denn dein letzter Lernmoment?
Ich habe seit ungefähr 10 Monaten, seit ich Kandidatin bin, habe ich ständig Lernmomente, also ich fühle mich gerade so ein bisschen wieder wie im Referendariat, weil ich ganz viele Themen mir jetzt angeeignet habe. Also zum Beispiel ist heute Abend eine Podiumsdiskussion beim Bauernverband. Da musste ich ganz viel lernen, wirklich so wie Vokabeln erstmal, die Fachbegriffe, weil ich mit Landwirtschaftspolitik jetzt weder persönlich noch beruflich noch politisch viel zu tun hatte. Und da will man ja trotzdem dann sich nicht blamieren und da musste ich wirklich lernen.
Okay, und was hast du da jetzt, was ist so die Essenz, was hast du gelernt für die Landwirtschaft?
Dass Landwirtschaft ganz schön kompliziert ist. Es kommt ganz viel aus Brüssel, von Europa, aber dann muss es ja trotzdem hier noch im Land oder im Bund umgesetzt werden. Und dass die Landwirte wirklich mit so vielen Regeln und wirklich auch viel Bürokratie zu tun haben und dass der Landwirt wirklich, also die haben ja nicht alle Landwirtschaft studiert, die Landwirte sind, aber jetzt nach dem ganzen Input, den ich mir da zugeführt habe, ist es wirklich beeindruckend, wie man, also oder was alles dazugehört, eine Landwirtschaft zu führen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Das war der Lerneffekt hauptsächlich.
Ja, ist bestimmt ein komplexer Beruf. Manche geben da vielleicht auch auf, manchmal an gewissen Punkten und haben vielleicht auch keine Nachfolger oder so gefunden. Wann hast denn du das letzte Mal aufgegeben?
Beim Sport. Sport habe ich leider im Moment aufgegeben.
Ja, stelle ich mir so vor, dass das zeitlich anspruchsvoll ist.
Ja, wobei ich sage immer, Zeit muss man sich nehmen. Und da bin ich echt im Moment ein bisschen faul und vielleicht wird es mal wieder besser. Vielleicht schaffe ich mal wieder kriege ich die Kurve und kann da wieder einsteigen.
Wie verfolgst du politische Debatten, auch vielleicht online oder am Stand? Wir haben ja vorhin so ein bisschen, es kommen manchmal Leute, die wollen eigentlich gar nicht mit dir sprechen, sondern die wollen ihren Frust abladen. Wie gehst du dann mit diesem Gegenwind um?
Also ich bin ja auch Mediatorin von Beruf und da lernt man ja so gewisse Fragetechniken und Zuhörtechniken. Also ich versuche immer ein bisschen Verständnis zu demjenigen Verständnis gegenüberzubringen. Aber wenn der jetzt mit ganz radikalen Ansichten kommt, dann auch nicht. Dann sage ich, das ist jetzt Ihre Meinung. Das habe ich mir jetzt angehört, ich sehe es anders und ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht zusammen und ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Mhm. Also das breche ich dann auch relativ kurz ab, weil wenn jemand von einer extremistischen Partei überzeugt ist und mich da nur belehren will oder mir sagen will, ich habe ja sowieso keine Ahnung und mache alles falsch, dann höre ich mir das kurz 5 Minuten an maximal und dann ist das auch wieder beendet. Aber ansonsten ist es natürlich wichtig, deswegen sind auch diese Podiumsdiskussionen, die ja gerade fast jeden Abend irgendwo stattfinden, wichtig für die politische Debatte und für den Diskurs, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass meine Position die richtige ist. Ich weiß, dass es andere Positionen gibt und je nach Thema sind die natürlich ganz kontrovers. Das hört man sich an und später ist es ja dann auch so, dass wir nicht als CDU unsere Positionen oder unsere Ansichten 1:1 irgendwo durchbringen können, weil wir werden das nicht alleine entscheiden können nach der Wahl. Deswegen ist es wichtig, die anderen zu hören und zu gucken, wo kann denn ein Kompromiss dann auch stattfinden.
Und wie siehst du das Ganze online?
Online finde ich schwierig. Also man merkt natürlich, je nachdem, wie lange man jetzt vielleicht irgendeinen Beitrag mal auf Insta oder ja, auf Insta hauptsächlich oder TikTok angeguckt hat, was einem dann danach alles vorgeschlagen wird an Videos, wie schnell das da geht mit dem Algorithmus. Wenn man das aber nicht weiß, dann ist es schon schwierig, sich umfassend online zu informieren, finde ich. Also meine erste Informationsquelle ist immer noch Tageszeitung und Nachrichten im Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich. Mhm. Aber wenn man das nicht macht, dann stelle ich mir schon vor, ist es wirklich schwierig, jetzt die unterschiedlichen Positionen wirklich gegenüberzustellen, wenn man nur noch eine Richtung sieht und denkt, das ist jetzt dann so, wenn alle Medien nur so berichten.
Naja, wenn man denkt, man kann den Anspruch haben, alle Medien zu konsumieren, dann das kann man ja auch gar nicht.
Nee, das kann man nicht. Ne? Nee, aber also, ich meine jetzt, wenn ich bei Insta zu lange auf einem AfD-Video zum Beispiel bin, dann kriege ich ja nur noch so Zeug vorgespielt. Genau. Und dann, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Algorithmus das so macht, dann würde ich ja denken, das ist so, weil es gibt ja nur solche Nachrichten. So habe ich es gemeint.
Ja, im Endeffekt habe ich es auch so gemeint, weil würde auf der anderen Seite ja heißen, dass Leute denken, sie hätten jetzt auch einen breites Bild bekommen, haben sie ja nicht. Sie haben ja nur einen schmalen Ausschnitt bekommen, welchen auch immer.
Ja.
Ja, der, dann kriegen sie nur noch Eagle-Content. Es gibt ja aber auch noch weitere Tiere auf der Welt.
Genau.
Ja. Was würdest du denn politisch nie tun, selbst wenn es dir Stimmen bringt?
sagen, dass wir nach der Wahl mit der AfD zusammengehen oder mit denen zusammenarbeiten.
Warum nicht?
Weil wir das nicht machen und weil ich sage immer, wenn die CDU das irgendwann mal macht, dann ist es nicht mehr meine Partei, dann trete ich da aus.
Mhm, warum?
Weil das Extremisten sind, die alles kaputt machen wollen, was uns hier wichtig ist, unsere Freiheit, unseren Wohlstand, und weil die auch ihre Wähler anlügen jetzt im Wahlkampf, und mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten, und die rufen ganz klar aus als eins ihrer Ziele, sie wollen die CDU zerstören, ja, und mit so jemand kann man nicht zusammenarbeiten. Mhm.
Am Samstag war ja in Ravensburg die Demo gegen rechts. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Leute waren dort. Hat jemand gesagt, irgendwie 5.000 bis 6.000 Leute. Was geht dir da durch den Kopf bei dieser Demo?
Ich war nicht da. Deswegen kann ich nicht sagen, was da für Redebeiträge waren. Ich habe ein paar Plakate gesehen, die eben in der Zeitung oder im Internet abgebildet waren. Das sind für sich genommen alles richtige Aussagen, die da machen. Ich finde es halt schade, wenn es... Das ist eine Demo gegen rechts. Es gab ja schon mehrere, und dann waren wir als CDU da auch oft so ein bisschen im Fokus. Und es wurde zum Beispiel auch ein großes Plakat am Wochenende von mir besprüht, also zerstört nach der Demo. Weiß ich nicht, ob das jemand war, der auf der Demo war. Also ich finde, wenn man gegen Rechtsextreme demonstriert, das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass so viele Leute da waren. Aber die eigentliche Demo gegen Rechtsextreme findet eben an der Wahlurne statt. Und dann müssen auch alle, die da waren, demokratische Parteien wählen. Dann war die Demo ein Erfolg, und dann ist es gut, dass man sowas macht. Und da hoffe ich ja, oder ich gehe davon aus, dass da alle, die da gestern da waren oder am Samstag, dass sie dann auch nochmal am 8. März demonstrieren gehen.
Ich mag jetzt in diesem Podcast ja gar nicht so viel meine eigene Meinung mit reinbringen, aber zu dem Punkt würde ich gerne auch was sagen. Ich war nämlich dort, und in dem Moment, als ich auf die Demo gelaufen bin, gab es einen Song, und es wurde gesungen irgendwie Fick die AfD und Fick die CDU. Und da habe ich gedacht, ob ich wieder gehen soll, weil ich finde, da werden zwei Dinge auf eine gleiche Ebene gezogen, die da überhaupt nicht hingehören, auf diese gleiche Ebene, ja. Das fand ich wirklich schlimm, irgendwie. Und ich habe dann auch mit Leuten dort gesprochen, die dann auch da waren. Und
der Song wurde auf der Bühne gespielt, oder hat jemand eine Box dabei?
Nee, auf der Bühne. Das hat, hat die Sängerin dort dann gesungen.
Okay.
Ich glaube, es ist nicht ihr Song. Ja, der ist von einer anderen Band, welche weiß ich nicht, aber irgendwie glaube ich nicht, dass es ihrer war. Das hat mich dann schon auch gestört. Und da finde ich, die gesellschaftliche Aushandlung, wo eigentlich die Trennlinie ist, die dürfte ein bisschen schärfer sein. Ja.
Was mich auch bei dieser Demo, wie gesagt, nur die Berichterstattung, ich war nicht da, gestört hat, ist, es wird für Toleranz demonstriert. Aber die Toleranz hat bei manchen Menschen, die da demonstrieren oder die da Transparente auch gemalt haben, durchaus auch enge Grenzen. Weil wir sind eine Volkspartei, total demokratisch legitimiert. Bei uns gibt es Wahlen für alles. Ja? Und dann uns in den gleichen Topf zu schmeißen wie die AfD, das geht halt nicht, wenn man auf der anderen Seite für Toleranz wirbt und dafür auf die Straße geht. Also, ja, das finde ich schon sehr schwierig. Davon stand natürlich nichts in der Zeitung, von dem Lied.
Aber das war natürlich auch nur ein zweisekündiger Moment.
Ja, trotzdem.
Der hat halt bei mir Resonanz erzeugt. Ja. Was glaubst du denn, ist der häufigste Denkfehler in einer politischen Debatte?
Der häufigste Denkfehler? Puh. Finde ich jetzt eine schwierige Frage. Also vielleicht, dass man, wenn man davon ausgeht, dass man seine Ansicht, dass seine Ansicht die einzig richtige ist und dass man die auf jeden Fall durchbringt, weil das funktioniert nicht mehr. Also früher gab es mal Regierungen, die nur aus einer Partei bestanden. Das gibt es ja nicht mal mehr in Bayern. Deswegen, man muss immer Kompromisse eingehen. Und es ist auch gut, dass man dann auch Ansichten von anderen Parteien mit einfließen lässt. Es muss trotzdem möglich sein, eine stabile Regierung zu haben und Entscheidungen dann auch nachvollziehbar zu treffen, aber man darf nicht davon ausgehen, dass das, wie man es selber gern hätte, dass das das einzig Wahre ist. Das ist vielleicht ein Denkfehler.
Wenn du in den Landtag kommen solltest und du da Entscheidungen triffst, dann stelle ich mir so vor, dass die ganz oft was mit Geld zu tun haben, diese Entscheidungen. Was ist denn Geld für dich?
Ja, Geld ist, mit Geld wird schon die Grundlage für die Organisation unseres Staates gelegt. Also Geld muss da sein, damit man es für bestimmte Dinge einsetzen kann, investieren kann. Und die schwierige Aufgabe ist dann natürlich zu überlegen, wie verteile ich, wo setze ich die Schwerpunkte, wie verteile ich das Geld, was da ist, was aber erstmal erwirtschaftet werden muss. Und da sind dann eben die politischen Unterschiede dann auch sichtbar, wofür ich dann das Geld einsetze.
Okay, also wenn ich versuche das zusammenzufassen, wenn ich richtig verstehe, das heißt, Geld ist ein Mechanismus zur Verteilung.
Genau, Geld muss erstmal erwirtschaftet werden. Mhm. Ja. Dafür müssen erstmal die Grundlagen vorhanden sein, um das Geld, um die Unternehmen Geld erwirtschaften zu lassen, was sie dann dem Staat in Form von Steuern geben. Mhm. Und dann ist der Staat ja quasi nur so der Verwalter dieses Geldes, was die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Unternehmer erwirtschaftet und dem Staat dann zur Verfügung gestellt haben. Und davon oder damit macht der Staat dann seine Aufgaben, nimmt der Staat seine Aufgaben wahr, die er eben machen muss und die er machen kann darüber hinaus. Also Pflichtsachen, die er machen muss und darüber hinaus auch noch Sachen, die er machen kann, wenn dann noch genug Geld da ist. Kultur zum Beispiel.
Stellen uns mal vor, diese Legislaturperiode, die jetzt kommende, die neigt sich dann 2031 dem Ende und du bist zufrieden nach dieser Legislaturperiode. Woran merken das die Menschen dann im Alltag? Was ist denn da besser geworden dann?
Ich weiß ja noch nicht genau, wo politisch jetzt wirklich mein Weg hingeht. Also ich weiß noch nicht, in welchen Ausschüssen ich dann da tätig sein darf. Aber ich stelle mir vor, dass ich dann einige Dinge, die wirklich greifbar sind, für den Wahlkreis mit initiieren und mitentscheiden konnte. Mhm. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass irgendwelche Vorhaben schneller umgesetzt werden können. Also wenn zum Beispiel ein Radweg gebaut werden soll, dass der dann eben nicht künftig 10 Jahre dauert, bis er umgesetzt werden kann, sondern dass eben Verfahren schneller gehen, dass vielleicht auch irgendeine Entscheidungsebene rausfliegt, die es im Moment gibt, dass es einfach schneller geht, dass Menschen auch sehen, Politik bewirkt auch was und nicht denken müssen, naja, jetzt sind sie gewählt und jetzt passiert erstmal wieder jahrelang nichts. Also, dass einfach Ergebnisse dann für den Wahlkreis auch da sind.
Okay, du hast jetzt einen Radweg und eine Verfahrensbeschleunigung als ein konkretes Beispiel genannt. Was gäbe es denn dann für andere konkrete Beispiele, wo du sagst, für die, da will ich mich unbedingt dafür einsetzen?
Also, was jetzt auch in meiner Vergangenheit sich immer schon so ein bisschen durchgezogen hat, war ja das Thema Bildung. Ich habe angefangen, so politisch aktiv zu sein, so ganz klassisch als Elternvertreterin und jetzt auch im Gemeinderat bin ich hier im Bildungsausschuss. Da würde ich gerne wirklich auch greifbare Dinge in 5 Jahren dann sehen. Also zum Beispiel, dass Kinder nach der Grundschule einfach wieder bessere Fähigkeiten haben, um besser in die weiterführende Schule zu starten. Da sehe ich schon so ein bisschen ein Defizit. Ich habe das letzte Woche auch bei einer Podiumsdiskussion gesagt und bin da ein bisschen gescholten worden dafür. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass die Kinder nach der Grundschule richtig sicher schreiben können, lesen können, weil das ist die Grundlage für alles, was dann kommt. Und da würde ich gerne mich einsetzen, dass das ein bisschen, wieder ein bisschen, auch ein bisschen mehr auf Leistung ausgeht. Und weil Kinder wollen sich eigentlich schon anstrengen. Kinder wollen was lernen und die wollen auch gut sein. Und da geht es gar nicht darum, dass alle dann am Schluss auf irgendwie eine bestimmte Schule gehen können, sondern einfach, dass wenn ein Kind sich anstrengt, dass es dann auch ein Ergebnis hat. Und,
Und das ist heute nicht so?
Also ich habe ja, habe ich ja vorher schon gesagt, ich habe 3 Kinder, ja, die auch vom Alter her ein bisschen auseinander sind.
Ich nicht, drum frage ich.
Ja, und ich sehe da schon so ein bisschen, ein bisschen so ein Gefälle. Also zum Beispiel wurde bei meiner jüngsten Tochter in der Grundschule, finde ich, nicht mehr so viel Wert auf Rechtschreibung gelegt wie bei der Ältesten. Und die sind 8 Jahre auseinander, also da hat man schon auch so ein bisschen einen Überblick, so was da so passiert ist in der Grundschule. Und ich mag da jetzt auch den Lehrern gar keinen Vorwurf machen, aber das, ich sehe auch, dass Kinder sich vielleicht kürzer nur noch konzentrieren können. Da muss man auch irgendwas den Kindern an die Hand geben, dass das wieder besser wird. Weil wenn du dich nur so 5 Minuten am Stück auf irgendwas konzentrieren kannst, dann kommt vielleicht nicht so wirklich viel dabei raus.
Das ist jetzt so eine, so verstehe ich jetzt gerade, so eine individuelle Ist-Beschreibung, was du bei deinen Kindern erlebt hast. Mir wird aber daraus jetzt irgendwie die politische Ableitung nicht so ganz klar. Der Punkt, was das dann heißt.
Naja, wir sagen zum Beispiel auf jeden Fall, ein Kind muss die deutsche Sprache richtig gut beherrschen, bevor es in die erste Klasse kommt. Also wir setzen vorher an im Kindergarten, dass jedes Kind wirklich eine gute Sprachförderung bekommt, weil wenn du nicht mit ausreichend Deutschkenntnissen in der ersten Klasse startest, hast du einfach nicht die gleichen Startchancen wie ein anderes Kind, was das gut kann. Deswegen ist wichtig, alle Kinder sollen die gleich gute Startchance haben, also Sprachförderung im Kindergarten muss ausgebaut werden.
Von meinen Freunden, die Kinder haben, bekomme ich mit, dass die zum Teil ja aber gar keine Kindergartenplätze so richtig bekommen oder da dann was zahlen müssen für, also dass dieses Thema Kinderbetreuung wohl auch echt eine angespannte Sache ist. Ja, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, weil der Kindergarten hat zu, die Betreuerinnen sind krank, keine Ahnung.
Ja. Genau, also Kindergartenplätze an sich gibt es eigentlich schon genug, also jetzt mal für Ravensburg gesprochen, aber das Problem, was du ansprichst, wenn eben nicht genug Erzieherinnen da sind und da wird mal eine krank oder fällt aus wegen Mutterschutz oder sowas, dann ist eben die Verlässlichkeit für die Eltern nicht mehr gegeben. Und wenn der Kindergarten morgens anruft und sagt, hier, bringen Sie bitte Ihr Kind heute nicht, weil wir haben zu wenig Erzieherinnen, dann geht es natürlich nicht. Also es muss auch mehr Personal in die Kindergärten oder man muss flexiblere Lösungen schaffen, dass vielleicht auch mal für eine ganz gewisse Zeit vielleicht auch mal eine Erzieherin mit 1, 2, 3 Kindern mehr die Gruppe machen darf. Aber das darf nicht auf Dauer Qualitätsreduzierung sein. Also dass wir wieder Gruppen irgendwie mit 40 Kindern machen, das geht natürlich nicht. Dass Kindergartenbetreuung Geld kostet, ist im Moment so in Baden-Württemberg. Und die CDU setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass das letzte Kindergartenjahr verpflichtend sein soll. Also jedes Kind soll das Jahr vor Schuleintritt in den Kindergarten gehen und dann aber auch kostenlos für die Eltern.
Warum ist denn das so, dass Kindergärten, also es stimmt jetzt nicht pauschal, ja, aber ich sag mal, in Anführungszeichen unterfinanziert sind, also dass es zu wenig Betreuerinnen gibt, weil wenn du jetzt sagst, die Kinder müssen in der Grundschule, in der ersten Klasse gut, solide Deutsch sprechen. Aber wir jetzt ja gerade schon rausgearbeitet haben, dass es in der Zeit davor einfach strukturell gesehen Herausforderungen gibt. Warum ist das so? Was ist da passiert?
Also Kinderbetreuung ist für jede Kommune oder für jeden Kindergartenträger, in Ravensburg ist es aber hauptsächlich dann die Kommune, ist der größte Kostenfaktor nach dem eigenen Personal. In der Stadtverwaltung ist der zweitgrößte Kostenfaktor die Kinderbetreuung. Wir haben sehr hohe Standards, zum Glück. Das heißt, es wird sehr viel Wert auf die entsprechenden Räume gelegt, auf den Betreuungsschlüssel. Und die Erzieherinnen verdienen inzwischen auch entsprechend der Tätigkeit, die sie machen müssen, gutes Geld. Also es ist nicht so.
Was kriegen die da so?
Ganz genau weiß ich es nicht. Okay. Aber also es ist nicht so, dass eine Erzieherin so wenig Geld verdient, dass sie davon nicht leben kann. Also das wird, viele sind ja auch tarifgebunden, viele Erzieherinnen und Und das war, glaube ich, früher nicht so, dass die wirklich gutes Geld verdient haben. Und die Betreuungszeiten sind natürlich auch viel länger geworden. Also als ich im Kindergarten war, das war von 8 bis 12 und irgendwie ein Nachmittag oder zwei Nachmittage dann nochmal 2 Stunden. Und Kinder sind ja heute eine viel längere Zeit im Kindergarten. Viele 7 Stunden am Tag oder so. Mhm. Und
weil wahrscheinlich vor allem die Mütter auch einfach immer mehr arbeiten.
Genau, gehen. Genau. Wollen oder sollen.
Beides. Oder müssen.
Oder müssen, ja, genau. Ja,
je nach Konstellation, genau, weil dieses Familienbild mit der Mann geht arbeiten und die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kids.
Gibt es fast nicht mehr. Nee. Ich weiß noch, als ich in der Grundschule war, da war meine Mutter eine der wenigen Mütter, die gearbeitet hat. Also die meisten Mütter waren damals zu Hause und für die Familie war das Einkommen, das ein Elternteil verdient hat, genug und das ist heute nicht mehr. Mhm.
Du hattest vorhin noch was anderes gesagt, nur in so einem kleinen Nebensatz. So ein Staat muss sich mit seinem Geld dann um relevante Sachen kümmern. Und da hast du dann den Bereich Kultur ausgeklammert. Ja, und wenn dann noch was übrig bleibt, dann kann man auch noch was für die Kultur geben, so ein bisschen. Da würde ich gerne mit dir nochmal tiefer reingehen. Was ist denn Kultur für dich?
Naja, Kultur ist, das ist jetzt nicht das, wenn noch was übrig bleibt, so habe ich es nicht gemeint. Ich wollte damit sagen, es gibt Pflichtaufgaben, die der Staat einfach machen muss, zum Beispiel Schule, Straßen, sowas. Und dann gibt es Freiwilligkeitsaufgaben, die nicht verpflichtend sind, aber die natürlich zu unserer Gesellschaft dazugehören. Mhm. Und jetzt nochmal auf Ravensburg bezogen. Wir haben in Ravensburg wirklich auch einen großen Kulturhaushalt, weil das einfach wichtig ist für den Zusammenhalt auch, dass es Kultur gibt. Und wir unterstützen ja auch zum Beispiel Kultureinrichtungen wie das Kapuziner hier mit Steuergeld, damit überhaupt Kultur stattfinden kann. Das Theater Ravensburg, die Zehnscheuer und die Milka und die Schwarze Feri, so Routenfestkommission.
Also du hast jetzt gesagt, was ist Kultur für dich? Die Antwort, die ich jetzt rausgehört habe, ist, hat es jetzt bei mir noch nicht so ganz verfangen. Also du hast ein paar Sachen aufgezählt, aber was ist denn Kultur an und für sich für dich?
Kultur ist für mich das, was dann tatsächlich die Gesellschaft zusammenhält. Mhm. Also das, was darüber hinausgeht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und was zu essen habe. Weil da gehört ja noch viel mehr dazu, zum Leben und dass man gutes Leben hat. Da gehört Kultur auf jeden Fall dazu. Und auch für den persönlichen Horizont ist es wichtig. Da gehört auch für mich aber auch Ehrenamt dazu auf jeden Fall. Mhm. Das ist nämlich auch ein ganz großer Kulturbaustein, den wir hier in Deutschland, aber vor allem auch hier in der Region haben, weil das Ehrenamt ja wirklich einen ganz großen Anteil hat an unserem Leben.
Ja.
Gott sei Dank.
Würdest du sagen, dass unsere Kultur aktuell angegriffen wird?
Man muss manchmal. Also wir sind ja, finde ich, ein sehr offenes Land. Wir hatten es vorher von der Demonstrationsfreiheit. Das ist klar ein Teil unserer Gesellschaft, dass wir Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit haben. Angegriffen glaube ich nicht, nee. Aber unsere Kultur muss schon auch gefördert werden und unterstützt werden. Und das ist für mich auch sowas, was ich meinen Kindern weitergebe. Also was mir wichtig ist, gebe ich meinen Kindern weiter. Und so entsteht ja auch oder lebt ja Kultur dann auch weiter. Mhm. Und alles, was von außen so dazukommt, das bereichert uns. Aber das ist jetzt, dass wir jetzt hier gefährdet sind, würde ich nicht sagen.
Nee, also nee. Du siehst keine Gefährdung dadurch, dass zum Beispiel Geheimdienste aus Russland versuchen, in Medien in Deutschland zu unterlaufen, dass die öffentliche Meinungsbildung gerade im Internet extrem von außen beeinflusst wird. Zum Beispiel, dass überreiche Menschen wie Elon Musk sich einfach mal so ein Twitter kaufen und dann damit machen, was sie wollen. Also ist das für dich kein Angriff?
Doch, das ist aber, also weil du es gerade von Kultur hattest, das habe ich jetzt damit nicht assoziiert, aber doch, das ist, sowas ist eine Gefahr, weil wir das, glaube ich, ganz lange nicht durchschauen. Mhm. Also weil das ja ganz subtil funktioniert. Elon Musk kauft sich Twitter und dann denkt man ja erstmal, ja, ist ja Twitter, kann ich ja meine Sachen weiterhin posten und das schon, doch. Also da muss man aber auf jeden Fall, deswegen ist Medienkompetenz dann wieder so wichtig. Ich habe ja vorher gesagt, man muss es ja merken, was einem da im Internet vorgeschlagen, vorgespielt wird. Und deswegen ist Medienkompetenz, und dann sind wir wieder ein bisschen bei der Schulbildung, wirklich wichtig und ja noch viel schwieriger für die heutigen Kinder und Jugendlichen als für uns damals. Mhm. Also wir hatten drei Programme, da hast du nicht so groß, war jetzt die Gefahr nicht groß, dass da irgendwas, außer verstehen Sie Spaß oder so, kam ja nicht viel. Nein, das ist heute alles viel vielschichtiger, weitläufiger und aber auch schon auch gefährlicher. Doch, da gebe ich dir schon recht. Mhm. Mhm.
Würdest du der Aussage zustimmen, dass auch über eben solchen kulturellen Angriff auch unsere Demokratie angegriffen wird?
Also unsere Demokratie, finde ich, muss ständig jeden Tag verteidigt werden. Und das meine ich auch wirklich so, wir müssen gucken, dass die Demokratie keinen Schaden nimmt und ja, und die wirklich verteidigen. Und wenn man sagt, ich muss was verteidigen, dann ist es, ja, ist es, gibt's einen Angriff. Klar, so kann man schon sagen. Mhm. Mhm.
Und warum ist dann Kultur keine Pflichtaufgabe? Also ich verstehe, wenn ich Kultur sage, ich sehe das als eine Kultur ist gleich, wir machen die Sachen hier so, wie wir sie machen. Also ja, ich meine mit Kultur nicht nur ein Theater, eine Musikschule, einen Kapuziner, sondern für mich ist Kultur die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Mhm. Ja.
Gut, wenn du es so definierst, dann
Und das findet halt Ausdruck zum Beispiel Musik, in Theater, aber das findet auch Ausdruck in unterschiedlichsten Bereichen des Lebens.
Ja, auch in Debatten. Also wenn man den Kulturbegriff so weit sieht, im Sinne von unserer, ich sage jetzt mal, abendländischen christlichen Kultur, dann ja, dann ist es keine Freiwilligkeitsaufgabe mehr. Da gebe ich dir recht, ja.
Vielleicht noch so zum letzten Block. Ich würde gerne mit dir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast es schon angesprochen, irgendwie das Thema Bildung ist dir wichtig. Du hast Verfahrensbeschleunigung angesprochen. Was wäre denn noch ein großer Hebel, wo du der Meinung bist, sollte man in Baden-Württemberg, aber auch hier für die Region ansetzen?
Also eine meiner Hauptmotivationen für die Kandidatur war, dass ich durch die Arbeit im Gemeinderat gesehen habe, wie viel verschiedene Dinge in Kommunen geregelt werden müssen und gemacht werden müssen und wie unselbstständig aber manchmal die Kommune ist, weil einfach Vorgaben von Land oder Bund kommen. Mhm. Also für unsere kleinteilige Organisation mit den Kommunen hier in Baden-Württemberg, da möchte ich gerne auch was tun, dass die einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit kriegen. Also nicht alles vorgeschrieben ist, sondern dass man die Kommunen, die ja vor Ort die Themen oder auch die Probleme am besten kennen, dass die ein bisschen mehr machen können, wie sie es für richtig halten. Mhm. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei der Regulierungsdichte.
Und war es genau, was wäre da der wichtigste Punkt zu verändern?
Wenn man es jetzt aufs Geld bezieht zum Beispiel, dass Kommunen nicht so fördermittelabhängig sind, sondern dass man denen einfach ein bisschen mehr Freiraum gibt und sagt, hier, da habt ihr ein Budget, macht das, was ihr für richtig haltet für eure Bevölkerung, für eure Menschen.
Und wo ist der Unterschied von, ihr habt hier ein Budget und ihr habt eine Förderung?
Ja, weil Förderung immer so einzelfallmäßig ist. Also dann machst du irgendwas, weil es dafür gerade einen Fördertopf gibt als Kommune. Okay. Also du legst deine Prioritäten, glaube ich, anders. Man kann nicht so frei entscheiden. Also es gibt jetzt beim Städtebau zum Beispiel, gibt es irgendeine Förderung für ein ganz spezielles Feld, für ein ganz spezielles Thema. Mhm. Und dann denkt man sich, na gut, dann machen wir jetzt eben, sanieren wir eben jetzt diese Straße, weil dafür gibt es gerade eine Förderung. Eigentlich würden wir aber vielleicht lieber das Konzerthaus sanieren oder so. Dafür gibt es aber gerade nichts, können wir uns aber als Kommune nicht komplett selber leisten. Mhm. Also machen wir lieber was anderes, was vielleicht gar nicht so Priorität hätte sonst. So meine ich das.
Okay, also du fändest es praktisch besser, wenn in dem Fall vom Land nicht zweckgebundene Maßnahmen subventioniert werden, sondern man einen allgemeinen Topf bekommt, den man selbstverwalterisch dann umsetzen kann. Genau. Und das für die jeweiligen Kommunen.
Ja, genau.
Okay.
Oder zum Beispiel, dass die Kommunen auch mehr als bisher oder überhaupt an der Umsatzsteuer beteiligt werden. Also die Kommunen bekommen ja im Moment die Gewerbesteuer, die bekommen die Grundsteuer direkt und alles andere ist ja so umlagefinanziert. Mhm. Und da könnte man zum Beispiel den Kommunen auch mehr finanzielle Beinfreiheit verschaffen, indem steuerrechtlich einfach mehr pauschal an die Kommunen fließt und die dann sagen können, das ist jetzt unser Budget, damit setzen wir unsere Schwerpunkte.
Okay. Vielleicht noch kurz bei dem Thema Steuern zu bleiben. Das ist zwar jetzt ein bundespolitisches Thema, das Geld kommt aber im Endeffekt zum Land, und zwar bei dem Thema Erbschaftssteuern. Mhm. Warum werden denn Menschen, die wirklich reich sind, also Milliardäre, so viel weniger besteuert als ich?
Naja, wenn du erbst, dann hast du einen gewissen Freibetrag und ansonsten zahlst du eben Erbschaftssteuer. Genau. Milliardäre grundsätzlich haben den gleichen Freibetrag, die können aber, oder Menschen, die viel Geld haben, verteilen das Geld vielleicht vorher irgendwie anders. Zum Beispiel gründen die eine Stiftung.
Dann ja, genau, warum geht denn das? Also ich finde das irgendwie weird. Also jetzt ein fiktives Beispiel. Ja, ich hoffe nicht, aber vielleicht unsere Nachbarin würde sterben und jetzt will die uns irgendwie 200.000 Euro vererben, ja, als Beispiel, nicht verwandt und dann habe ich ja leistungsloses Einkommen, ja, ich erwerbe ja.
Ja, dann zahlst du auch bis auf 20.000 Euro, das ist dein Freibetrag, zahlst du Erbschaftssteuer.
Genau, okay, Haken dahinter. Wenn die mir jetzt aber Anteile an der Stiftung mich begünstigt oder so, oder irgendwelche, ich kenne mich nicht aus, aber Konstrukte aufbaut, um eben dieses nicht zu tun, weil sie halt vielleicht gerade nochmal 200.000 Euro investiert hat, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber für einen Mensch, der sich damit auskennt, dann muss auf einmal diese Steuer nicht mehr gezahlt werden. Ist das nicht irgendwie ein bisschen krass?
Naja, also wenn Vermögen irgendwo gebunden ist, zum Beispiel in der Stiftung, da gibt es einen Stiftungszweck, da muss die Stiftung ja mit diesem Vermögen dann auch entsprechend einsetzen.
Ja? Ja, und der Stiftungszweck, der kann ja zum Beispiel dann auf 3 Personen limitiert sein
das,
oder sowas.
Das könnte sein, ja, ja? Genau. Ja.
Hast du da kein Unrechtsgefühl?
Ich finde es schwierig, das jetzt so allgemein zu sagen. Also bei Stiftung,
ja,
Stiftungsrecht ist wirklich kompliziert, kenne ich mich auch nicht aus.
Ich auch nicht.
Ja. Ja. Bei anderen Vermögen, also wo ich es wirklich schwierig und dann auch ungerecht finde, wenn Vermögen gebunden ist, zum Beispiel in einem Unternehmen. Wenn ein Unternehmer, der hat Betriebsvermögen, das ist dann vielleicht ein paar Millionen wert, steckt aber in seiner Firma. Damit hat der aber Arbeitsplätze geschaffen oder bietet Leuten immer noch Arbeit. Mhm. Und wenn derjenige dann an seinen Sohn, Tochter oder irgendjemand vererbt, dann ist es eben schwierig, den Betrieb zum einen aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite aber diese Steuern zu bezahlen. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Wenn derjenige dann die Steuern zahlen müsste, dann muss er seinen Betrieb
Das kann man ja auf 30 Jahre strecken oder so und dann hat er halt nicht mehr.
Ja, das ist der neue Vorschlag, dass man das auf 30 Jahre strecken
soll. Ich kenne mich in der Tagespolitik nicht aus. Ja. Das ist meine Interpretation und meine Gedanken dazu. Und wenn ich jetzt 5% Rendite mache mit meinem Unternehmen, was ich ja hoffentlich tue, weil ansonsten lohnt es sich ja fast gar nicht, da könnte ich auch mein Eigenkapital in Aktien reinlegen. Und dann habe ich halt am Schluss vielleicht 1% davon, was ich an die Steuer zahlen muss, dann bleiben noch 4%. Ja, okay, da gehe ich jetzt ja aber nicht an die Substanz vom Unternehmen dann
ran, oder? Ja, aber die Erbschaftssteuer ist ja nicht 1%.
Nee, also auf 25 Jahre.
Okay.
Verstehst du? Also wenn man das so streckt, dann ist es jetzt gar nicht so krass. Also ich komme nur zu dem Punkt.
Im Moment ist es aber nicht so, dass es gestreckt wird. Im Moment wird eine Erbschaftssteuer dann fällig und dann muss die auch bezahlt werden.
Ja, genau.
Also das war ja jetzt der neue Vorschlag von der SPD, glaube ich. Dass man sowas dann streckt für Unternehmer.
Noch eine Nachfrage zu der Erbschaftssteuer. Warum gibt es denn das überhaupt? Warum gibt es denn deiner Meinung nach Erbschaftssteuer?
Puh, jetzt wird es aber hier sehr rechtspolitisch. naja, es gibt verschiedene Vermögenssteuern. Es gibt auch eine Quellensteuer, wenn du Geld auf der Bank, also wenn du Zinsen für dein Geld auf der Bank bekommst, musst du auch Steuern zahlen. Warum es das gibt? Ja, weil der Staat Geld braucht, wahrscheinlich.
Okay.
Hat man das, warum man das irgendwann mal eingeführt hat? Bin ich jetzt rechtsgeschichtlich überfragt?
Das weiß ich auch nicht, aber ich hätte einen Gedanken dazu und da würde mich deine Meinung gerade auch als Juristin interessieren. Steuern, die sind ja, du hast es gerade beschrieben, der Staat braucht Geld und so. Okay, dafür sind die irgendwie da. Man kann aber Steuern auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Und zwar, ich begünstige erwünschtes Verhalten und dämpfe unerwünschtes Verhalten. Weil die steuern unser Land. Mhm. Okay? Mhm. Mhm. Und warum gibt es denn dann eine Erbschaftssteuer? Jetzt stelle ich mir vor, die gibt es deshalb, weil ich Ansammlungen von königlichem, kaiserlichem Vermögen und dementsprechendem Einfluss und dementsprechendem Gegenteil von Demokratie ja vermeiden möchte.
Also du meinst, wenn man sein Geld nicht ausgibt, nicht investiert, sondern aufbewahrt, hat man damit dann einen größeren Einfluss?
Über die Zeit, ja. Über Familiendynastien oder wie auch immer gesehen, klumpt man Geld zusammen, mhm. Ja, und dann irgendwann entstehen antidemokratische Strukturen, zum Beispiel Kaisertum. Mhm. Also das könnte für mich ein Punkt sein, warum die Väter und Mütter des Grundgesetzes sowas wie eine Erbschaftssteuer integriert haben.
Kann sein, ja. Müssten wir mal nachlesen.
Ja, aber wie findest du diesen Gedankengang? Kannst du dem was abgewinnen?
Nee. Also es kann sein, dass die Erbschaftssteuer, dass es der Ursprung war, die eingeführt zu haben. Das weiß ich
das
nicht.
Das weiß ich nicht. Also das ist nur ein Gedankengang von mir. Mich interessiert deine Meinung zu diesem Gedankengang, warum du den nicht gut findest.
Weil ich der Meinung bin, wenn du das Geld entweder selber erwirtschaftet hast oder vielleicht auch schon mal von deinen Vorfahren geerbt hast und nicht ausgegeben hast, das ist mir zu kommunistisch, dann zu sagen, das muss man jetzt aber für die Allgemeinheit investieren oder so. Warum soll nicht jemand, der Geld verdient hat, das nicht ausgeben will, das behalten können dürfen? Also der zahlt ja trotzdem Erbschaftssteuer. Wenn der das jetzt wirklich
Ja, aber ich als Erbnehmer zahle die Erbschaftssteuer und nicht die Person, die gestorben ist.
Ja.
Ja, und dann habe ich ja ein leistungsloses Einkommen. Mhm.
Und davon nimmt sich der Staat was.
Bei manchen Leuten ja, bei manchen ganz praktisch gesehen, nicht theoretisch, praktisch gesehen. Bei ärmeren Menschen ja, bei sehr, sehr reichen Menschen nahezu null.
Ja, weil die das Geld anders investiert haben. Du kannst es nicht so pauschal sagen, weil wenn der ganz reiche Mensch das auch nur auf seinem Sparbuch hat oder als Goldbarren im Tresor, dann zahlt der Erbe da genauso Erbschaftssteuer.
Ja, aber macht er ja nicht, ja, praktisch
aber
gesehen.
Das ist aber dann wieder ein anderes Thema. Warum ist es möglich, Geld unterschiedlich zu investieren? Warum? Es muss ja nicht jeder das auf dem Sparbüchle liegen haben oder sich Goldbarren für einen Tresor kaufen.
Aber wenn man Aktien vererben würde, dann müsste man da auch Steuern drauf zahlen?
Ja, ich glaube schon.
Ich weiß es nicht.
Ich bin aber keine Erbrechtlerin.
Ich hatte gedacht, du machst doch Familienrecht.
Aber Erbrecht ist was anderes. Ah, okay. Also es sind zwei unterschiedliche Rechtsbereiche.
Ah, okay. Mhm. Das wusste ich nicht. abschließende Frage. Was ist denn für dich das positive Zukunftsbild von Baden-Württemberg? Wer sind wir in Baden-Württemberg in jetzt beliebige Zeitperiode, 10, 15 Jahren?
Wir sind weiterhin ein ganz innovatives Bundesland mit ganz vielen Tüftlern und Schaffern und Denkern, weil das ist das, wie wir stark geworden sind als Baden-Württemberg. Und wir lassen die Leute schaffen und tüfteln und denken, setzen dafür die Rahmenbedingungen gut und haben hier weiterhin Wohlstand, dass man hier gut leben kann in Baden-Württemberg. Ja, und es ist einfach schön ist, hier im Ländle zu leben.
Was sind die Rahmenbedingungen genau dafür?
Dass Menschen eben die Freiheit haben, die sie brauchen, um, also Unternehmen zum Beispiel, um sich weiterzuentwickeln, um hier weiter Arbeitsplätze zu schaffen und halten zu können. Dass Menschen nicht zu sehr eingeschränkt sind durch zu viele Vorschriften, aber dass das Leben trotzdem für alle, auch gerade für die Schwächeren, so geregelt ist und organisiert ist, dass hier jeder gut leben kann. Mhm. Also wir sind ja auch noch Sozialstaat. Das soll jetzt nicht hier alles so wirtschaftsliberal klingen, was ich sage. Nee, wir sind auch auf jeden Fall Sozialstaat. Und da das ist ein ganz wichtiger Teil. Und ja, wir haben zum Beispiel ein Plakat, das umstrittenste Plakat von der CDU jetzt hier im Wahlkampf, ist Politik für ganz normale Leute. Da bin ich schon sehr gescholten worden für dieses Plakat. Oder neulich auf dem Infostand hat jemand zu mir gesagt, das ist ja schlimmer als jeder AfD-Ausspruch. Und es ist tatsächlich ein Wahlslogan, den wir erklären müssen, weil für uns sind ganz normale Leute einfach alle Leute. Also bei uns gibt es keine Unnormalen oder so. Wir machen Politik für alle und das soll damit zum Ausdruck kommen. Ist ein bisschen kontroverses Plakat, und aber auch wieder so ein Türöffner, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Die richtigen Rahmenbedingungen setzen heißt ja auch vom Staat aus gesehen oder vom Land aus gesehen, die richtigen Investitionen zu setzen. Mhm. Was ist denn die Investition, wo du halt in diesen 15 Jahren sagen würdest, na, zum Glück haben wir die vor 15 Jahren gemacht?
Vor 15
also,
Jahren?
Also wenn wir jetzt in die Zukunft praktisch heute, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, was ist denn die wichtigste Investition, die wir jetzt tun
müssen? Die wichtigste Investition ist, ins Bildungssystem zu investieren, weil wir in Baden-Württemberg keine Bodenschätze haben, von denen wir zehren können. Wir haben die Menschen hier und die Bodenschätze, die sind bei unseren Menschen im Kopf. Und deswegen müssen wir da die Kinder und Jugendlichen bildungsmäßig fit machen, dass die dann weiter gut weiterkommen und einfach ein gutes Leben haben können. Mhm.
Um dann noch eine Ebene tiefer zu gehen, was heißt das dann konkret, die Bildung fit machen?
Das heißt aus meiner Sicht, das habe ich vorher schon so ein bisschen gesagt, gleiche Startchancen für jedes Kind und dann aber auch passgenaue Schul- und Hochschulbildung oder Berufsausbildung für alle. Also nicht für alle das Gleiche, sondern für jeden entsprechend seines Talents und seiner Möglichkeiten die passende Bildung. Und da, finde ich, müssen wir auch wieder ein bisschen mehr in berufliche Bildung denken und nicht nur so in Richtung Akademisierung.
Okay, und wo wäre da in deiner Vision die Differenz zu heute?
Ich finde zum Beispiel einen Fehler, dass wir den Werkrealschulabschluss abgeschafft haben, weil es viele Kinder und Jugendliche gibt, die einfach praktisch talentiert und begabt sind. Und für die war die Werkrealschule mit dem hohen praktischen Anteil eine gute Schulart aus meiner Sicht, die gut vorbereitet hat auf eine Berufsausbildung im Handwerk zum Beispiel. Und das muss einfach wieder breit gefächerter sein, dass Kinder, die jetzt nicht Latein lernen wollen, dass die genauso eine gute Schulausbildung, einen guten Start ins Berufsleben kriegen.
Okay. Stell dir vor, du kannst ein Ortsschild frei beschriften und da muss jetzt gar kein Ortsname draufstehen, sondern du schreibst da deine Antwort drauf, wofür die Region für dich steht. Was steht denn auf diesem Ortsschild?
Wofür hier unsere Region steht. Wirklich lebenswerter Ort.
Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein ganz großes Dankeschön an meinen Gast Andi Rommelsbacher. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns super gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Und nehmt euer Recht wahr, geht wählen. Nichts ist selbstverständlich. Danke, Antje.
Danke dir, Fabian.